SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Am Mikrofon heute Theresa Hübner. Herzlich willkommen. Eine Woche vor Ostern und vielleicht fehlt ja noch ein gutes Buch fürs Osternest. Wir haben in der Sendung heute literarische Ostergeschenktipps für Sie. Und außerdem schauen wir in unser Nachbarland Polen. Da werden besonders gerne Krimis gelesen. Und polnische Krimis, die sind in vielerlei Hinsicht anders als die Krimis, die wir so gewohnt sind. Die Musik heute kommt von Angus und Julia Stone, einem Geschwisterpaar aus Australien, das seit fast 20 Jahren zusammen Musik macht. Cape Forest Here heißt ihr Album. Star for the sea. I won't see you leave. Down with the South Pole from sight. Go to the rising light. Moving for tomorrow's show. Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur mit Musik von Angus und Julia Stone. Ja, gar nicht mehr lange bis Ostersonntag, aber noch ist genug Zeit, im Buchladen ein paar gute Bücher fürs Osterversteck zu besorgen. Die Lesenswert-Redaktion hat sich zusammengesetzt und überlegt, welche Bücher gehören da unbedingt rein. Und da sind einige richtig gute Tipps zusammengekommen. Den Anfang macht Frank Hertwig, Literaturchef in SWR Kultur. Und er wusste sofort, welches Buch unbedingt verschenkt werden muss. Eines seiner persönlichen Lieblingsbücher mit dem berühmtesten Hasen der Weltliteratur. Wobei Hase ja gar nicht stimmt, sagt Frank Hertwig.
Einer der berühmtesten Hasen der Weltliteratur ist eigentlich gar keiner, sondern ein Kaninchen. Es hetzt durch die Traumlandschaft von Alice im Wunderland, immer auf Achse, immer irgendwie zu spät. Aber genau dieses Kaninchen eröffnet erst das wundersame Reich, in das sich Alice dann verirrt. Zu Beginn von Lewis Carrolls Meisterwerk verschwindet es in seinem Bau und Alice springt hinterher. Damit sind die Welt und die Zeit aus den Fugen. Und warum ein Kaninchen? Weil wir uns doch auch im Zirkus fragen, wo und wie um Himmels Willen das herbeigezauberte Pelztier im Zylinder seinen Platz finden konnte. Genau darauf gibt der Roman Alice im Wunderland eine fantasievolle Antwort. Aber es gibt einen echten Hasen im Roman. Er heißt der March Hare, der Märzhase. Und er ist einer der übellaunigen Teilnehmer einer verrückten Teegesellschaft, auf die Alice stößt. Der wichtige andere ist der Mad Hatter, der verrückte Hutmacher. Miesepetrig sind sie alle beide. Sie lieben Aporien, Paradoxien und Rätsel, aber nicht etwa, um Alice zu unterhalten, sondern um sie zu quälen. Was aber ist ein Märzhase? Der Märzhase ist genauso verrückt wie der Mad Hatter, weil im März die Hasen durchdrehen. Mad as a March Hare ist darum eine typisch englische Redewendung. Verrückt sind die Hasen im März, weil sie vulgorallig sind. Aber davon ist natürlich im Roman Alice im Wunderland nicht die Rede. So viel Kinderbuch muss sein. Jetzt haben wir wieder März. Es ist bald Ostern. Aber leider sieht man kaum noch Hasen. Dafür aber immerhin Amseln. Sie flattern aufgeregt durch die Gärten. Laut, fast ein bisschen verrückt. Wenn es also heute einen Märzhasen gibt, dann vielleicht einen mit Federn. Mad Blackbird.
Frank Hertweg empfiehlt Lewis Carrolls Klassiker Alice im Wunderland. Das Buch gibt's natürlich in vielen verschiedenen Ausgaben, bei Reklam in Klein und Gelb oder als besondere Schmuckausgabe, leider nur auf Englisch beim Verlag Norton & Company, editiert von Martin Gardner. Und unser zweiter Ostertipp geht in eine ganz andere Richtung. Er kommt von meiner Kollegin Nina Wolf. Sie empfiehlt den Debütroman der englischen Autorin Saba Sams. Ein Buch ganz ohne Hasen, dafür mit Eiern, aber nicht mit den österlichen.
Vergessen wir mal kurz die bunten Ostereier im Garten. In diesem Roman geht es um ganz andere Eier. Die werden nämlich nicht versteckt, sondern in die Pfanne geschlagen. Jules und Nim sitzen nach einer langen Nachtschicht beim Frühstück zusammen. Jules leitet einen Club, das Gang, zusammen mit ihrem Ex-Ehemann Leon. Nim arbeitet dort an der Bar. Und immer wieder spendiert Jules der jüngeren Nim das gleiche Frühstück. Brot mit einem Spiegelei. Zwischen den beiden Frauen entsteht Vertrautheit, eine Freundschaft. Sie sprechen über Beziehungen, über Mutterschaft und über Jules Angst, vielleicht nie selbst Mutter werden zu können. Obwohl sie sich eigentlich, seit sie denken kann, nicht sehnlicher wünscht als ein Kind, für das sie sorgen will. Und das Ei ist hier natürlich die ultimative Metapher für Fruchtbarkeit und für ein Leben, das entstehen könnte. Kein Zufall also, dass auf dem Cover der englischen Originalausgabe ein Spiegelei prangt. Schließlich wird Nim schwanger, ungewollt, und schließt mit Jules einen Deal. Die soll das Baby großziehen. Die Autorin des Romans, Saba Sams, denkt über Vertrauen und Fürsorge nach, über Mutter-Kind-Beziehungen und darüber, was Familie eigentlich bedeutet. Das macht sie sprachlich treffend. Klischees umschifft sie gekonnt. Wir sind das Leben ist der Debütroman der 1996 im englischen Brighton geborenen Autorin. Gang heißt er im Original, wie der Club im Roman. Und das ist auch ein bisschen augenzwinkernd gemeint, denn Gang lässt sich übersetzen mit Mist oder mit so etwas wie Schnodder, also eigentlich wie der glibberige Dotter eines Eis.
Nina Wolf legt Wir sind das Leben von Saba Sams ins Osternest. Und das können Sie auch gerne tun. Das Buch ist bei Piper erschienen. Und auf swrkultur.de finden Sie noch mehr österliche Buchtipps aus der Lesenswert-Redaktion.
Far away from here.
SWR Kultur mit dem Lesenswert-Magazin ist hier. Angus and Julia Stone haben wir gehört von ihrem Album Cape Forestier, der Titel City of Light. Krimis lese ich ehrlich gesagt vor allem zur Entspannung, gerne im Urlaub. Meist greife ich dann zu skandinavischen oder deutschen Autorinnen und Autoren. Dabei lohnt sich ein Blick nach Polen. Da gibt es nämlich eine lebhafte Krimilandschaft und diese Krimis, die sind oft ein bisschen anders als das, was wir so kennen. Der Polente Verlag aus Wien bringt genau diese Bücher hier zu uns nach Deutschland und ich spreche mit Verlagsgründer Markus Schnabel über die Besonderheiten polnischer Kriminalromane. Ja, herzlich willkommen im lesenswerten Magazin, Herr Schnabel.
Vielen herzlichen Dank. Servus aus Wien und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Herr Schnabel, wenn Sie mir in zwei Sätzen erklären müssten, was erwartet mich in einem polnischen Krimi? Was ist da anders als bei deutschen oder skandinavischen?
Der polnische Krimi ist besonders, er ist unmittelbarer, weniger durchdesignt als viele skandinavische und deutsche Texte und sehr nahe an der sozialen Realität. Es gibt sehr viele Umbrüche, die es in den letzten 100 Jahren gegeben hat und genau das wird da immer wieder auch aufgegriffen als Spannungsthema. Es geht weniger um das perfekte Rätsel, sondern stärker um das Umfeld, in dem Verbrechen entsteht.
Wie erzählen polnische Krimis ihre Geschichten sprachlich, im Tempo, in der Figurenzeichnung?
Viele der Krimis erzählen direkter, manchmal auch rauer. Im Tempo gibt es oft diese Mischung aus so zugespitzten Szenen und ruhigen, beobachtenden Passagen. Die Figuren sind selten klassische Helden. Sie tragen natürlich eigene Brüche, wie das spezifisch ist im Kriminalroman, mit sich, aber sind auch oft geprägt von gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte.
Welche Rolle spielt in den Kriminalromanen der konkrete Ort, also Polen, Städte, Provinzen, postindustrielle Landschaften? Ist das in den Romanen mehr als nur Kulisse?
Ja, unbedingt. Der Ort ist wirklich zentral und ist fast eine eigene Figur. Gerade weil Polen so viele Transformationen erlebt hat, sind die Städte oder größere Ballungsräume, aber auch die Provinz sehr stark geprägt. Diese postindustrielle Landschaften oder kleinere Städte, urbane Räume, all das erklärt oft, warum Verbrechen überhaupt möglich sind.
Wir haben es eben ja schon touchiert. Krimis sind oft ein Spiegel der Gesellschaft, speziell bei polnischen Krimis. Was erzählen die über das heutige Polen?
Vor allem geht es hier um Ungleichzeitigkeiten von Entwicklungen. Fortschritt auf der einen Seite, wirtschaftlich zählt Polen ja längst zu den wichtigen Größen in Europa, und Brüche auf der anderen. Aber auch über Gewinne und Verlierer der Transformation seit 1989. Und das ist eines der zentralen Spannungsfelder.
Spiegeln sich in polnischen Krimis auch ganz aktuelle Debatten, also zum Beispiel über Rechtsstaatlichkeit, gesellschaftliche Polarisierung, ganz direkt in den Geschichten?
Ja, natürlich. Es gibt vor allem bei den anspruchsvolleren Kriminalromanen sehr viele Themen, die hier in diese Bresche schlagen. Und Kirche ist natürlich ein Thema, aktuelle Politik, Ost-West-Politik, all diese Themen kommen da zu tragen und sind auch spannend aus einer anderen Sicht dann, wenn man es als deutscher Leser liest, nachzuvollziehen.
Warum?
Ja, weil man eigentlich nach wie vor das östliche Nachbarland nicht am Radar hat. Gerade jetzt bei der Leipziger Buchmesse hat es sehr viele Gespräche gegeben mit Interessierten an Literatur aus dem Osten und jeder schüttelt einfach nur den Kopf, dass man einfach zu wenig weiß. Ja, diese Themen waren lange irgendwo verdeckt, weil man einfach in bekannte Regionen geschaut hat und nicht unbedingt direkt vor der Haustür. Die großen Verlage wollen das ja auch nicht wirklich bringen, weil einfach natürlich das immer auch ein Risiko ist. Es hat in den letzten 20 Jahren nur sehr wenige Übersetzungen gegeben, gerade in dem Bereich. Auch ein Mitgrund ist natürlich, dass die polnische Literatur, eine Olga Tokarczuk, ein Stepan Twardoch, eine Joanna Bator, Wisława Szymborska, einfach für Hochliteratur dann auch steht und eben dann manchmal leider auch etwas, ja, mit einem Auge auf Kriminalliteratur und Spannungsliteratur geschaut wird, das eben nicht wirklich den Stellenwert zubilligt, den es eigentlich verdient.
Welche Rolle spielen historische Themen? Polen hat ja auch eine sehr bewegte Geschichte.
Ja, diese historische Komponente ist natürlich sehr wichtig. Da gibt es wirklich seit hunderten Jahren ja diverse geschichtliche Umbrüche, die verarbeitet werden. Von der Zugehörigkeit gewisser Teile des heutigen Polens zu Deutschland, der Ost-West-Verschiebung nach dem Zweiten Weltkrieg, danach die kommunistische Zeit und auch die Wendezeit. All das spiegelt sich in den heutigen aktuellen Kriminalromanen und Spannungsromanen wider.
Das heißt, das wird auch einfach sehr gerne gelesen in Polen, richtig?
Ja, das Krimi-Genre als solches ist der Bringer der ganzen Buchbranche. Die meistverkauften Bücher stammen von Krimi-Autoren.
Würden Sie sagen, dass es für uns als Deutsche auch zuträglich ist, unser Nachbarland besser zu verstehen, wenn wir polnischen Krimis mal mehr Chancen geben?
Unbedingt, ja. Gerade jetzt haben wir vor kurzem zwei Neuerscheinungen gebracht. Eine in Berlin lebende polnische Autorin, die Magdalena Paris, die seit 40 Jahren in Berlin lebt und so diesen deutschen Blick auf Polen bringt, aber umgekehrt auch diesen polnischen Blick auf Deutschland. Und diese Politthriller sind so nahe am Puls der Zeit, obwohl die schon vor einigen Jahren in Polen veröffentlicht wurden, dass man die jetzt einfach lesen sollte, um Rückschlüsse ziehen zu können, warum separatistische Tendenzen oder warum einfach Sachen passieren in Deutschland, die Leute mit einem Blick von außen vielleicht schon früher gesehen haben.
Markus Schnabel, Verleger des Polente Verlages in Wien, spezialisiert auf polnische Krimis. Ja, Herr Schnabel, vielen Dank für dieses Gespräch und dass Sie uns die polnische Krimilandschaft näher gebracht haben.
Ein herzliches Danke.
Sides, lonesome organ grinder cries, a silver saxophone says I should refuse you. All the cracked bells and washed up moans blow into my face with scorn, but it's not the way I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad, honey, I want you. Politicians leave on the street where mothers weep, and the sages who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from that broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, I want you so bad, honey, I want you. Now all my brothers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the cleanest way to talk with my chambermaid. She knows that I'm not afraid to look at her. She is all good to me. There's nothing that she doesn't see. She knows where I like to be, but it doesn't matter, 'cause I want you.
I Want You, Musik von Angus und Julia Stone in SWR Kultur. Und im Original ist der Song natürlich von Bob Dylan. Aber Angus und Julia Stone haben ihn ganz eigen interpretiert, finde ich. Birgit Birnbachers Lebenslauf ist alles andere als geradlinig. Abgebrochene Schule, Sozialarbeit, Studium. Erfahrungen, die ihre Literatur prägen. Sie erzählt von Menschen, die am Rand stehen oder dorthin gedrängt werden. Ihr neuer Roman, Sie wollen uns erzählen, ist ein Roman über eine intensive Mutter-Sohn-Beziehung. Carsten Otte hat das Buch gelesen und stellt es vor.
Die Sommerferien stehen kurz bevor, als das Unglück passiert. Der 10-jährige Oz und seine Mitschüler entfernen sich unerlaubterweise vom Pausenhof und gehen zum Kaninchenstall hinter dem Schulgelände. Weder die Lehrer noch der grimmige Schulwart, den alle nur HL nennen, haben mitbekommen, dass die Kinder die Tiere besucht und es versäumt haben, die Stalltür wieder zu schließen. HL wird gleich den Rasen rund um den Stall mähen und das freilaufende Kaninchen namens Flöte übersehen, vielleicht auch, weil ihm die Karnickel egal sind. Die schuldbewussten Schüler aber beobachten aus nächster Nähe,
wie Flöte vollkommen aufgescheucht vom Lärm wild und im Zickzack über die Wiese springt. wie Flöte wild herumrennt, Hüpfer macht, höher, als sie das jemals gesehen haben. Mit angehaltenem Atem sehen sie, wie das arme Tier rast vor Schreck, davonspringen will, wie es in seiner Panik beinahe gegen die Mauer kracht, wie es stattdessen aber in dem irren Zickzack nicht davon, sondern direkt zu HL hinspringt, in den Rasenmäher hinein, unter den Rasenmäher drunter. Oz schlägt die Hände vors Gesicht.
Damit ist das Hasendrama noch nicht vorbei, denn Oz wird den Todeskampf des schwer verletzten Tiers beenden. Eine rabiate Tat, die Mitschüler und Lehrer gleichermaßen entsetzt. Daheim erzählt Oz zunächst nichts von dem Vorfall, auch wenn er weiß, dass Mutter Annegret darüber informiert wird. Ann hat eigentlich ein gutes Verhältnis zu Oz, auch weil sie ähnlich tickt wie ihr Sohn. Vom Temperament her ist sie eher der Pulverfass-Typ, heißt es an einer Stelle. Ihre Medikamente will sie nicht länger nehmen, geht aber immerhin ins Impulskontrolltraining. Zu ihrer Schulzeit galt sie als energiegeladen. Von ADHS hatte man damals noch nichts gehört.
Mutter und Sohn sind im Spielen nicht gut. Sie hassen UNO, Mensch ärgere dich nicht, 4 gewinnt. Sie hassen Regeln und Vorhersehbarkeit, die vorgegebenen Abläufe, die Unausweichlichkeit des Verlierens. Ihre Spiele sind eher Gespräche und ihre Gespräche sind ein Erzählen. Ihr Erzählen hat begonnen, als Ossi zu sprechen begann.
Im entscheidenden Moment sprechen Mutter und Sohn aber nicht miteinander. Das Erzählen verlagert sich ins Innere der beiden Figuren, denen Birgit Birnbacher aus jeweils personaler Perspektive folgt. Ann möchte den Sohn die Ferien über in ein Camp für Kinder mit und ohne ADHS schicken. Sie braucht Ruhe, möchte nach der Trennung von ihrem Mann auch der Frage nachgehen, wer bin ich geworden? Ann kämpft an vielen Fronten. Nach der 3. Befristung an der Uni kann sie davon ausgehen, bald keinen Job mehr zu haben. Die 74-jährige Mutter lebt in den Bergen und scheint ebenfalls Betreuung zu brauchen. Die doppelte Care-Arbeit wird Ann nicht allein meistern können. Wer wird ihr helfen? Die unzuverlässige Schwester Nell? Würde sie es schaffen, Oz zumindest in die Ferienbetreuung zu fahren?
Kinderbetreuungspflicht ist für Nell so ein Wort wie Vorratsdatenspeicherung oder Nasenrachenabstrich. Etwas, von dem man weiß, dass es das gibt, das die anderen auch ruhig machen können, womit sie sie aber bitte in Ruhe lassen sollen.
Doch der Junge will weg. Er möchte in den Ferien nicht ständig über seinen Hasenmord nachdenken. Oz setzt sich ins Auto der Tante, die sich wie erwartet nicht an Absprachen hält. Statt ins Feriencamp fährt sie in ihre alternative Wohngemeinschaft im Waldviertel, im hintersten Eck von Niederösterreich. Das unbekannte Terrain macht den Jungen nervös. Die Tante scheint sich nur um eigene Belange zu kümmern. Ihre Coolness entpuppt sich als Rücksichtslosigkeit. Derweil scheint ein Unwetter heraufzuziehen und die Kommunarden müssen Sandsäcke schleppen. Es droht ein Hochwasser, was den angespannten Oz nicht weiter interessiert. Er wird die erste Gelegenheit nutzen, um nach Hause zurückzulaufen, im Dauerregen durch den dunklen Wald.
Er hat sich nicht vorstellen können, wie lange man eine Straße entlang gehen kann, ohne dass ein einziges Auto kommt. Sein Plan, so lange das Handy anzuschauen, bis seine Mama anruft, funktioniert bis jetzt auch nicht. So ein Handy wird ja kaputt, wenn man es die ganze Zeit in den Regen hält.
Sie wollen uns erzählen, ist ein so bedrückendes wie erhellendes Familiendrama, das von der Einsamkeit neurodiverser Menschen handelt. Der Buchtitel erinnert an einen Song von Tokotronic. Die Liedzeilen werden in Birnbachers Text zwar nicht explizit erwähnt, beschreiben aber den gesellschaftspolitischen Subtext des Romans. Sie wollen uns erzählen, heißt es da. Wir sollen uns nicht mehr quälen und sie sind schon zufrieden, wenn wir die Kurve kriegen. Mutter und Sohn bekommen die Kurve, weil sie sich, selbst wenn sie getrennt unterwegs sind, auf erzählerische Weise gegenseitig bestärken. Birgit Birnbacher findet eine angemessene Sprache für die Unruhe der Charaktere, entwickelt eine hochnervöse Syntax, die auch zum Symbol wird für die rasenden Zeitläufe insgesamt. Es ist eine ungemein berührende, manchmal unheimliche Geschichte, die gleichwohl ein bildstarkes und beruhigendes Ende findet. Die manischen Monologe der Hauptfiguren gehen zum Schluss über in ein echtes Zwiegespräch. Mutter und Sohn begreifen, dass ein totes Kaninchen keine Katastrophe und dass ein Kind, das einen oder auch zwei Fehler gemacht hat, kein böser Killer ist. Wenn sich ein Penäler nicht ans Regelwerk hält, kommt die Schule schnell an ihre pädagogischen Grenzen. Das muss man beklagen. Doch entscheidend ist, wie die engsten Vertrauten auf die kleinen und großen Krisen von Kindern reagieren, die unaufmerksam, hyperaktiv und manchmal erstaunlich impulsiv sind. ADHS, das zeigt dieser herausragende Roman, ist mehr als eine Diagnose. Es bedeutet eine andere, vielleicht sogar intensivere Gefühlswelt, von denen Menschen mit einer längeren Zündschnur und andere, die sich aus welchen Gründen auch immer für normal halten, eine Menge lernen können.
Herausragend, das Urteil von Carsten Otte über Birgit Birnbachers Roman »Sie wollen uns erzählen«. Bei Solnay ist das Buch erschienen. Das Lesenswertmagazin in SWR Kultur. Heute mit Osterbuchtipps. Eckige Ostereier sozusagen in Buchform. Meine Kollegin Elisabeth Bold aus dem Lesenswert-Team empfiehlt einen Roman, passend zum Osterthema, steckt schon im Titel, Jasper Fords Wie die Karnickel.
Wer zu Ostern nur an flauschige, harmlose Häschen denkt, sollte dieses Buch lesen. Jasper Fords Roman Wie die Karnickel. Ford entwirft ein alternatives Großbritannien, in dem vermenschlichte Kaninchen ganz selbstverständlich Teil der Gesellschaft sind. Doch im Dorf Much Hemlock zeigt sich schnell, idyllisch ist hier gar nichts. Die Kaninchen werden systematisch ausgegrenzt und schikaniert. Ein deutlicher Verweis auf gesellschaftlichen Rassismus. Im Mittelpunkt steht Peter Fox, der Nachbar von nebenan und Mitarbeiter der Rabbit Compliance Task Force, einer staatlichen Behörde zur Überwachung und Kontrolle der Kaninchen. Er gerät in einen Konflikt zwischen seiner Arbeit und seiner früheren College-Liebe, der Kaninchendame Conny, und damit auch zwischen moralischem Anspruch und bequemer Anpassung. Gerade diese Ambivalenz macht ihn zu einer spannenden Figur. Obwohl Fox nichts gegen die Kaninchen hat, arbeitet er für eine Regierung, die sie unterdrückt. Schritt für Schritt wird er so zum stillen Mittäter eines Systems, das er eigentlich nicht unterstützt. Er ist nicht der gute Mensch, für den er sich hält, sondern Teil eines ungerechten Apparats. Fords Schreibstil ist flott und detailreich. Seine erfundene Welt bleibt im Kopf. Die Parallelen zu George Orwells Farm der Tiere sind unverkennbar. Auch hier stehen sich eine dominante Gruppe und eine unterdrückte Minderheit gegenüber. Wie die Karnickel ist also mehr als eine ungewöhnliche Hasengeschichte. Es ist eine kluge Erzählung darüber, wie Ungerechtigkeit durch stilles Mitmachen entsteht.
Wie die Karnickel von Jasper Ford. Das war ein Osterbuchtipp von Elisabeth Bold. Das Buch ist im Satir-Verlag erschienen. Und auch Robert Musil hat im weitesten Sinne Österliches geschrieben. Theresa Heinrich stellt seine kleine Parabel Die Hasenkatastrophe vor. Macht sich auch prima als Ostergeschenk.
Erwachsene beim Ostereiersuchen, das hat immer auch etwas Komisches. Die Großen plötzlich wieder ganz klein. Und genau dieses Verhältnis, stark und schwach, beschäftigt Robert Musil in seiner kurzen Prosa Hasenkatastrophe von 1936. Und es wird politisch. Die Ausgangssituation scheint gewöhnlich. Ein Ausflug auf eine Insel, Badegäste, idyllische Natur. Bis ein Hund und ein Hase dazukommen. Eine mörderische Jagd beginnt. Am Ende ist der kleine Hase tot und der Hund der böse Held, der ihn getötet hat. Und die Menschen stehen daneben, ohnmächtig und gaffend. Sie schauen zu, greifen nicht ein. Musil beschreibt das so.
Kleine Hasen leben ahnungslos neben den weißen Bügelfalten und den teetassendünnen Röcken. Schwarz-grün wie Lorbeer dehnt sich der Heroismus der Insel um sie. Riesengroß wird der Hund in dieser Einsamkeit. Ein Held.
Die Hasenjagd ist mehr als eine Tiergeschichte. Musil zeigt, wie fragil unsere sogenannte Zivilisation ist. Er prangert die vermeintliche Reinheit der Großstadtmenschen an. Die tierischen Bewohner der Insel zerstören das Idyll und spiegeln den Menschen ihre abgründigen Seiten. Musil stellt tradierte Kräfteverhältnisse in Frage. Der Hund wird zum Helden, weil niemand eingreift. Und der Hase steht für das Verletzliche, das, was man leicht übersieht. Das passt gut zu Ostern, ein Fest, bei dem es ja auch um einen Neubeginn geht und darum, das Kleine nicht zu übersehen.
Man ist jedes Mal erstaunt, dass Tiere diese Einsamkeit bewohnen. Sie gewinnen etwas Geheimnisvolles. Ihre kleinen, weichwolligen und fedrigen Brüste bergen den Funken des Lebens.
Theresa Heinrichs Ostertipp, Die Hasenkatastrophe von Robert Musil, das gibt's im Kleinformat als Reklamausgabe. Im Januar ist die amerikanische Schriftstellerin Elizabeth Stroud 70 Jahre alt geworden und sie schreibt immer noch diese ganz eigensinnigen Romane, in denen scheinbar nicht so viel passiert, aber dann doch plötzlich alles auf dem Spiel steht. Für Olive Kitteridge bekam sie den Pulitzerpreis und viele Leserinnen und Leser verfolgen Elizabeth Strouds Romanfiguren seit vielen Jahren, erleben also in den Büchern mit, wie die Figuren altern. Jetzt ist der neue Roman von Elizabeth Stroud erschienen. Erzähl mir alles, heißt er. Mein Kollege Christoph Schröder hat ihn schon gelesen, so wie eigentlich alle anderen Stroud-Bücher auch. Er ist Fan. Christoph, also man kann sagen, auch du bist mit Strouds Figuren älter geworden.
Ganz sicher. lässt sich nicht verleugnen.
Man trifft ja in Erzähl mir alles durchaus alte Bekannte aus früheren Büchern wieder. Aber wo sind wir diesmal gelandet?
Ja, wir sind in dem Küstenstädtchen Crosby in Maine an der Ostküste, wo die Autorin selbst auch geboren wurde im Übrigen. Und wir gealterten Stroud-Leser kennen diesen Ort aus dem vorangegangenen Roman Am Meer. Die Schriftstellerin Lucy Barton, eine Frau so knapp unter 70, war zusammen mit ihrem Ex-Mann William während der Corona-Pandemie aus New York dorthin geflohen. Die beiden sind sich in diesem Buch dann auch wieder näher gekommen und nun haben sie ihren Wohnsitz endgültig dorthin verlagert, nach Crosby. Und um die beiden herum baut Stroud so ein kleines Universum auf, verschiebt aber den Fokus ein kleines Stück. Die Hauptfigur von Erzähl mir alles ist Bob Burgess, ein Rechtsanwalt. Der ist in der Pandemie zu Lucys bestem Freund und Vertrauten geworden. Die beiden gehen regelmäßig spazieren. Und diese vielen kleinen Verzweigungen, Nöte in diesem Küstenort, setzt Elizabeth Stroud so zu einem 400-Seiten-Roman zusammen.
Ja, und ich sage dir, für mich war das mein erster Stroud. Du kennst alle anderen Bücher auch. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich dachte nach 50 Seiten, puh, das ist aber jetzt ganz schön langsam und doch ziemlich behäbig erzählt. Aber dir als Stroud-Fan, dir ging es gar nicht so?
Ehrlich gesagt, doch. Mir ging es auch ein bisschen so. Ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt, aber es geht in Erzähl mir alles schon ganz besonders langsam los. Und man muss vielleicht etwas zu Elizabeth Strouds Ton sagen. Das ist so ein Plauderton, in dem sie erzählt, sehr nah an der Mündlichkeit ihrer Figuren dran. Deswegen wird sie auch oft unterschätzt. Aber ich dachte dieses Mal auch, dass ich doch ein wenig erschlagen werde von all diesen, ach, die ganze Welt spielt verrückt und das ist ja schrecklich, meine liebe Floskeln. Aber es passiert ja dann doch noch einiges. Eigentlich passiert für einen Stroud-Roman dann sogar ungeheuer viel.
Ja, und was passiert da so Dramatisches?
Ach, wo soll ich anfangen? Also eine alte, nicht sonderlich beliebte Frau verschwindet und wird dann tot in einem See aufgefunden. Ihr Sohn, ein menschenscheuer Mensch, wird verdächtigt, sie umgebracht zu haben. Bob Burgess übernimmt dann die Verteidigung dieses Mannes. Dann erfahren wir die Geschichte von Bobs Vater, den Bob angeblich im Alter von 4 Jahren mit dem Auto überfahren haben soll. Jetzt gesteht Bobs älterer Bruder Jim, dass er in Wahrheit am Steuer gesessen hat. Bobs Schwägerin stirbt an Krebs, seine Ex-Frau wird zur Alkoholikerin.
Okay, wir nehmen doch nicht alles vorweg, Christoph.
Naja doch, das kann man ja schon erzählen. Also es passiert doch sehr viel, aber ganz mal im Ernst. Es werden ziemlich viele alte Geschichten aufgewühlt von Missbrauch. Es kommt zu einem Suizid. Also das ist doch schon eine Menge, was da passiert.
Okay, das gebe ich dir. Du hast recht, das stimmt. Stroud schreibt gern über ältere Menschen. Was würdest du sagen, ist ihr Blick auf das Alter?
Ja, Stroud hat ja, das finde ich sehr interessant, ein Studium der Gerontologie absolviert, also der Alterswissenschaft. Und ich finde, das merkt man auch. Also sie hat einen sehr klaren und zugleich auch sehr warmen Blick auf das Alter. Der Titel des Romans sagt es ja, es geht darum, unbeachtete Leben, so formuliert sie es einmal, zu erzählen. Also die kleinen, vergessenen Geschichten hervorzuholen, die für jemanden an sich vielleicht mal sehr viel bedeutet haben, aber für das Große und Ganze vielleicht nicht so wichtig sind. Es geht darum, welche Menschen einem wirklich wichtig sind. Ankerpunkte nennt Stroud das. Es geht um Beziehungen, auch innerhalb von verschiedenen Generationen einer Familie. Und in Crosby in Maine wohnt auch die über 90-jährige Heldin früherer Stroud-Bücher, Olive Kitteridge. Und die lebt im Altersheim und sie und Lucy freunden sich ein wenig an. Sie nehmen sich sehr viel Zeit, um sich diese kleinen Dinge ausführlich zu erzählen. Das kann rührend sein, aber auch hier gebe ich zu, es könnte ein Problem dieses Romans sein, dass diese Geschichten alle logischerweise keine Pointe haben.
Erzähl mir alles spielt in den USA der Gegenwart. Merkt man dem Buch an, wie zerrissen dieses Land gerade ist?
Ja, man merkt das in Kleinigkeiten. Vor allen Dingen merkt man das aber daran, finde ich, dass die Menschen in Crosby dieser gesellschaftlichen Spaltung, diesem Riss, der durch das Land geht, etwas entgegensetzen wollen. In Form eines Gemeinsinns, in Form von Werten wie Hilfsbereitschaft, Solidarität. Es ist interessant, dass ein anderer amerikanischer Autor, Stuart Onan, in seinem kürzlich erschienenen Roman das gleiche Modell entwickelt hat, dass es die Alten sind, die sich eigentlich die Freundlichkeit bewahrt haben, auch wenn es ihnen wirtschaftlich vielleicht nicht sonderlich gut geht, das ist auch ein Thema des Romans. Und dieser Ernst und diese Wärme, die in diesem Roman herrscht, auch diese soziale Wärme, das muss ich schon zugeben, hat mich letztendlich dann doch auch mit diesem vielleicht etwas zu langen Roman versöhnt.
Christoph Schröder über Elizabeth Strouds neuen Roman Erzähl mir alles. Vielen Dank, Christoph, für das Gespräch.
Ich danke.
I remember the first time I called you upon the telephone. We talked for hours about so many things. You said you gotta go, you gotta cook some food for your long day in the clouds. You had to rest your head. Sometimes I sit there and I think of you. And little Roxanne and your trips to the moon. I think above my head, I must be dreaming, I must be dead. Oh, it hurts so good, this feeling. One day I'll come and I'll find you sitting on your porch doing your thing. I'll be standing with a bag in my hand, hoping that you'll understand. I just had to see you. Little shorty. Little fisherman's daughter, won't you give me a quarter? I'll put it in the jukebox and I'll play us a tune. We can dance all night, doing what we think feels right. Tie the boat up, let's get moving. Maybe I slipped above my head. Maybe I'm dreaming, maybe I'm dead. Oh, it hurts so good, this feeling of you. Of you. One day I'll come and I'll find you sitting on your porch doing your thing. I'll be standing with a bag in my hand, hoping that you'll understand. I just had to see you. I just had to see you. I just had to see you.
SWR Kultur, das Lesenswertmagazin ist hier. Und jetzt geht es um ein Buch, das gerade eine erstaunliche Wiederentdeckung erlebt. Jacqueline Arpmanns Roman »Ich, die ich Männer nicht kannte«. Jacqueline Arpmann war eine belgische Psychoanalytikerin und Schriftstellerin, die mehr als 15 Romane geschrieben und zahlreiche Literaturpreise gewonnen hat. Sie ist 2012 gestorben und hat 1995 den Roman »Ich, die ich Männer nicht kannte« veröffentlicht. Und der ist mittlerweile von BookTokern wiederentdeckt worden auf TikTok und zu einem Bestseller avanciert. Barbara Geschwinde hat den Roman gelesen und stellt ihn vor.
39 Frauen und ein Mädchen sind in einem Keller eingesperrt. Sie wissen nicht, warum. Sie wissen nicht, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie sind und leben im völligen Zeitvakuum. Berührungen sind verboten, ebenso wie Privatsphäre. Die Frauen müssen vor den Augen der Wärter auf die Toilette gehen. Selbst grundlegende Tagesstrukturen fehlen. Die Wärter sprechen nicht mit den Frauen, sie schlagen nur mit der Peitsche in die Luft. Die namenlose Ich-Erzählerin, die jüngste unter ihnen, zu Beginn noch ein Kind, beginnt erst nach dem Einsetzen der Pubertät ihre Lebenssituation zu hinterfragen.
Sieh uns nur an. Sieh dir an, wie wir leben. Man hat uns alles genommen, was uns zu Menschen macht. Aber wir haben uns arrangiert, vermutlich um zu überleben. Oder einfach, weil man als Mensch nicht anders kann. Wir haben für das Wenige, was uns geblieben ist, eigene Regeln aufgestellt. Die Älteste verteilt die Suppe, ich kümmere mich um die Näharbeiten, Annabelle vermittelt, wenn es Streit gibt. Und wir haben keine Ahnung, wie sich das eingespielt hat. Wir müssen lange Zeit wie Schlafwandlerinnen gelebt haben. Und als wir aufwachten, hatten wir uns schon an unser neues Dasein gewöhnt.
Die Erzählerin stellt grundsätzliche, existenzielle Fragen, zum Beispiel die nach dem Sinn des Lebens oder auch: Was macht uns zu Menschen? Dabei kennt sie im Gegensatz zu den älteren Frauen kein normales Leben in Freiheit mit Spaß, Sonne, Männern oder gar Sex. In einer Welt nur mit Frauen gibt es keine Fortpflanzung und das Aussterben der Menschheit ist vorprogrammiert. Dennoch träumt die Erzählerin davon, sich mit dem Jüngsten der Wärter einzulassen.
Da spürte ich, wie sich etwas in mir aufbäumte, etwas Gewaltiges, Ungeheuerliches, größer und mächtiger als ich selbst, ein berstendes Licht in meinem Körper. Mein Atem setzte aus, doch nur für einen winzigen Moment, so unfassbar schnell ging alles. Danach war ich wie verwandelt.
Dieser Moment des körperlichen Erwachens und der Selbsterkenntnis ist der eigentliche Beginn ihres Erwachsenenseins. Sie hat eine bittere Einsicht. Schmerz ist der Preis für Menschlichkeit. Das fehlende Wissen der Erzählerin ist kein individuelles Versagen, sondern Ergebnis vollständiger Isolation. Die Frauen vermitteln ihr nur bruchstückhaft Bildung und schützen sie zugleich vor der Wahrheit.
Arme Kleine. Nach ein paar Seufzern gab sie mir die übliche Antwort: Was hättest du denn davon, das zu wissen? Du wirst es doch nicht selbst erleben.
Die Autorin macht deutlich, Wissen ist ein Machtinstrument. Nicht nur die Wärter, auch die Frauen selbst machen davon Gebrauch. Die Erzählerin beginnt, ihren eigenen Herzschlag zu zählen und so die Zeit zu messen. Damit schafft sie sich zum ersten Mal so etwas wie Kontrolle. Die Jüngste entwickelt sich mit ihrer Neugierde und ihrem Rebellentum zur Anführerin. Eines Tages ertönt ein Alarm, genau in dem Moment, als die Wärter die Tür aufschließen, um das Essen zu bringen. Die Wärter verschwinden auf der Stelle und die Erzählerin ergreift die Initiative zur Flucht.
Ich trat hinaus und sah mich um. Das war sie also, die Welt. Es war Tag. Der Himmel war grau, aber nicht von dem leblosen Grau der Kellerwände. Ich hatte zwar schon davon gehört, es mir aber nie vorstellen können.
Himmel, Regen, Wind. Alles, was für uns selbstverständlich ist, wird hier zum metaphysischen Ereignis. Doch schnell wird klar, die Freiheit ist leer. Die Landschaft, die die Frauen vorfinden, ist eine Wüste, in der keine Tiere leben. Trotzdem geben die Frauen nicht auf und machen sich auf die Suche nach anderen Überlebenden. Was sie jedoch vorfinden, sind weitere Gefängnisse mit Leichen derer, die sich nicht befreien konnten.
Überall tote Frauen. Es war ein schreckliches Durcheinander. Leichen lagen kreuz und quer auf dem Boden, halb übereinander, auf den Matratzen, in Trauben am Gitter. Ein grausames Abbild dessen, was uns durch einen unglaublichen Zufall erspart geblieben war.
Diese Szene ist literarisch wie emotional ein Schlag in den Magen. Sie zeigt die brutale Konsequenz einer Welt, die jede Empathie verloren hat. Wenn man weiß, dass die belgische Autorin Jacqueline Hartmann, selbst Jüdin, mit ihren Eltern vor den Nazis fliehen musste, liest man diese Szenen kaum als reine Fiktion. Der Gedanke liegt nahe, dass sich in dem Roman Ich, die ich Männer nicht kannte, der Schrecken der Nazizeit und der Konzentrationslager spiegelt. Die vermeintliche Freiheit in der Außenwelt bleibt im Roman ein Gefängnis. Die Frauen ziehen über eine endlose Ebene, bauen Häuser, teilen Essen, pflegen diejenigen, die krank und alt werden. Das Überleben in der Weite wird zunehmend von Verlust geprägt. Eine nach der anderen stirbt. Als die Erzählerin allein ist, schreibt sie ihre Geschichte auf. Das Manuskript, das wir lesen. Schreiben wird ihre letzte Verbindung zur Menschheit.
Ich fange oben an, reihe ein Wort an das andere, staple die Blätter aufeinander und existiere am Ende trotzdem nicht, weil niemand sie lesen wird. Sie sind für einen Leser bestimmt, der vielleicht nie kommen wird. Ich bin mir ja nicht einmal sicher, ob die Menschheit das mysteriöse Ereignis überlebt hat, aufgrund dessen mein Leben so ist, wie es ist. Aber wenn doch jemand diese Seiten lesen wird, dann werde ich für eine gewisse Zeit in seinem Kopf existieren.
Der Roman ist bereits vor 30 Jahren erschienen. 2019 wurde er erneut herausgebracht und ein Jahr später durch TikTok zu einem Bestseller in den USA. Das Buch wird auch als Kommentar zur Trump-Regierung gelesen. Ich, die ich Männer nicht kannte, ist verstörend und schön zugleich. Viele Fragen bleiben unbeantwortet. Eine Dystopie, die zum Nachdenken anregt, über das, was auch in unserer Gegenwart geschieht und vollkommen absurd und sinnlos ist.
Barbara Geschwinde über Jacqueline Arpmanns Ich, die ich Männer nicht kannte. Das Buch ist bei Klett Cotter erschienen.
Can you build me some stairs up to the sky? So when I breathe in a small walk, I'm so high. Can you sew me some wings so I can fly away, so I never hit the bottom when I'm riding my way? Can you drain up the sea so I can run away? I'm in the middle of the ocean with no boat, no airplane. Can you make me a heart so I can love someday? It's right now I'm broken and I'm not feeling so brave.
Angus and Julia Stone im Lesenswertmagazin in SWR Kultur. Und zum Schluss der Sendung noch ein Programmhinweis. In dieser Woche ist ja einer der großen Denker unserer Zeit gestorben, Alexander Kluge. Ein Name, der fast programmatisch wirkt. Alexander Kluge war Filmemacher, Philosoph, Schriftsteller, ein Universalgelehrter. Und er hat 2022 auf der Bühne des Mainzer Staatstheaters mit Alexander Wasner ein sehr hellsichtiges Gespräch geführt. Es ging da um den Krieg in der Ukraine. Es ging auch um die Kraft der Poetik. Wir hören mal einen Ausschnitt daraus.
Der Krieg muss man zum Stolpern bringen. Ja, von selbst endet er nicht.
Wie stolpert ein Krieg?
Also zum Beispiel, Karl V. Also, steht jetzt doch mit seinen Söldnern und Frundsberg vor Rom und will die Stadt massakrieren. Ja. Die Soldaten kriegen alle Ruhe. Da ist der Krieg gestolpert. Sie haben jetzt zum Beispiel in Bildern, wenn Sie aufmerksam geguckt haben, die Rasputitsa, die Schlammperiode in der Ukraine vielleicht bemerkt. Die russischen Panzer stecken im Schlamm, so wie sie die Straße verlassen. Die Langsamkeit ihres Vordringens ist auch damit verbunden, dass zweimal im Jahr die Ukraine wie überschwemmt ist, wie ein Nildelta. Das ist die Fruchtbarkeit. Schwarzerde. Die Schwarzerde ist wie in Ägypten eingehegt, zweimal, dass das halbe Schwarze Meer da runterplatscht. Ja? Ja. Und dann kann der Krieg nicht, ist aber gebremst.
Ja? Das heißt, Weizen hemmt den Krieg oder ein Weizenfeld, ein, der Boden?
Also Weizenfeld wäre ein Gegenpol zum Krieg. Es ist nicht einfach zu sagen, was Frieden wäre. Frieden ist nicht eine Idylle, ist der Gegenteil von Krieg. Ja? Aber wie Weizen wächst, man sagt, der Weizen wächst mit Gewalt. Das ist Hölderlin. Ja. Merken Sie, das ist eine andere Gewalt als die des Kriegs. Die lebendige Gewalt der Pflanzen. Und unterschätzen Sie sie nicht. Ja? So ein Baum kann alle Mauern sprengen, wenn er da mal zwischenwächst.
Alexander Kluge. Mit 94 Jahren ist er in München gestorben. Das ganze Gespräch mit ihm, das finden Sie zum Nachhören auf swrkultur.de. Ja, und das war das Lesenswertmagazin für heute. Nach den Nachrichten hören Sie den zweiten Teil des Hörspiels Mixing Memories and Desire über eine Jugend in den 1970er Jahren in Westdeutschland. Am Mikrofon heute Theresa Hübner. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend.
with the wind.